Fusion mit Honda gescheitert, Allianz mit Renault aufgeweicht. Die vergangenen Jahre und Monate waren für Nissan turbulent, doch auf eine Phase der Restrukturierung soll nun der Weg in die Zukunft folgen. Wir schauen in der aktuellen Folge, was mich bewegt, auf die neue Unternehmensstrategie der Japaner und wir haben zudem eine spannende News aus dem Hause Audi im Gepäck.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Yannick, schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du am Start bist.
Ja, freue mich, dass wir heute mal hier wieder in die Diskussion steigen können.
Am Start ist auch wieder Nissan, muss man sagen.
Oh, du gleich die Überleitung, die charmante, elegante Überleitung gleich eingebaut. Sehr gut.
Boom. Wir haben in den vergangenen Folgen, Yannick, häufiger mal Nissan angeschnitten. Mhm. Wir haben eine ganze Folge über Renault gemacht und da natürlich auch über die Allianz gesprochen, darüber gesprochen, dass Nissan ja auch zeitweilig so ein wenig auf abtrünnigen Pfaden unterwegs war. Ich habe es gerade eingangs gesagt, man hat da Fusionsgespräche mit Honda geführt, mit dem Wunsch und dem Ziel, dass da im Prinzip schwierige oder japanische Player in etwas schwierigem Fahrwasser vielleicht über kritische Größe und Skalierungsmöglichkeit ihr Heil suchen und den Weg in die Zukunft suchen. Das ist dann gescheitert. Wir haben darüber gesprochen, dass eben auch diese globale Allianz nicht mehr denselben Stellenwert hat und nicht mehr denselben Zweck erfüllt, nämlich wirklich gemeinsam im globalen Spiel zu spielen, sondern eher mal lose Partnerschaft darzustellen. Wir werden auch gleich natürlich mal drauf schauen, wie oft das Wort Renault in der Mitteilung zur neuen Strategie fällt. Ich habe es nachgeschaut. Ich hab's gesucht.
Ich bin gespannt auf die Zahl.
Genau. Und lass uns doch einfach reinschauen. Das ist nämlich spannend, weil Nissan hat in den letzten Jahren natürlich viel Restrukturierung hinter sich gehabt. Unter anderem dann mit der Strategie Re-Nissan, die in den letzten Jahre darauf ausgelegt war, unter CEO Ivan Espinosa darauf ausgelegt war, wirklich knallhart zu restrukturieren, Kosten nach unten zu bringen, Effizienz zu steigern. Also das volle Programm, was ja sicherlich einige OEMs natürlich hinter sich haben oder auch noch drinstecken, ganz klar. Das gilt für Nissan galt für Nissan auch sicherlich in einem gewissen besonderen Maße, weil da einfach die Notwendigkeit besonders groß war, sich da sauber aufzustellen. Und jetzt ist man an einem Punkt, wo eben besagter Boss Ivan Espinosa verkündet, jetzt wo man in das letzte Jahr von Re-Nissan einsteigt, möchte man nach vorne blicken und möchte eben jetzt nicht einfach nur verkünden, wie man vorhat, effizient und kosteneffizient unterwegs zu sein, sondern wie man in die Zukunft schauen möchte. Also wirklich neue Unternehmensstrategien, neue Vision, und die trägt den Namen Vision of Mobility Intelligence for Everyday Life.
Ja, ein interessanter Name auf jeden Fall für eine Unternehmensstrategie oder beziehungsweise für eine Strategie eines Automobilisten, sage ich mal.
Ja, wir kennen ja viele auch gerade, ich habe ja über Re-Nissan gesprochen. Wir haben in der Folge mit Renault über Renolution oder Renolution gesprochen. Also nicht selten gibt es ja auch das ein oder andere Wortspiel, vielleicht auch mit dem Namen. Manchmal sind die ein oder anderen Strategien auch mal mit einem einzigen Schlagwort. Dann heißt eine Strategie dann einfach mal Forward oder sowas, ja. Aber hier wirklich das volle Programm Vision of Mobility Intelligence for Everyday Life.
Ich habe kurz überlegt, ob das wieder eine etwas kryptische oder ein etwas kryptischer Versuch ist, eine lustige Abkürzung herzustellen. Aber ich komme bei Womifell nicht so richtig auf den grünen Zweig.
Nicht so richtig. Aber, Yannick, worum geht's? Also, wir schauen mal rauf. Es geht im Kern, und das ist so ein bisschen das soll das auch widerspiegeln, es geht im Kern einfach um eine deutlich stärkere, kundenorientierte Ausrichtung. Also man möchte das eigene Portfolio, das eigene Tun, das eigene Schaffen, das eigene Angebot, möchte man deutlich stärker, auch flexibler, individueller auf die Kunden zurechtschneiden. Und die Grundidee dahinter ist erstens, das sehr stark über AI-defined Vehicles zu machen, also mhm. über KI-definierte Fahrzeuge, ist ja so ein bisschen das nächste Schlagwort nach dem SDV, dem Software-defined Vehicle, ist ja. dann die nächste Ausprägung davon, das AI-defined Vehicle. Man möchte gleichzeitig ein breites Angebot elektrifizierter Antriebe auf den Markt bringen. Da kommen wir auch gleich noch zu, wenn wir über das Thema Antriebe sprechen, weil Nissan hier deutlich macht, dass man nicht einfach nur stoisch sozusagen sich auf den Weg der reinen BEVs begibt, sondern da ein breites Angebot an verschiedensten Formen von Elektrifizierung anbietet. Ja, das ist schon mal ganz interessant. Und vor allem möchte man auch die Kundenbedürfnisse in den verschiedenen Weltregionen besser adressieren können. Ja, also das ist schon jetzt einfach mal interessant. Wenn wir da mal vorne anfangen bei der Technologie, und zwar KI soll wirklich zur absoluten Schlüsseltechnologie in der neuen Strategie von Nissan werden. Jetzt können wir sagen, no shit, Sherlock. Mhm. Ja? Das ist natürlich naheliegend, dass das im Prinzip eigentlich das Schlagwort ist, was momentan alle nutzen. Nissan ja, will das in den Mittelpunkt seiner eigenen Entwicklung stellen, soll die Grundlage fürs AI-defined Vehicle sein, und zwar vor allem mit zwei Ansätzen, dem Nissan AI Drive und Nissan AI Partner. AI Drive, und das kann man sich jetzt schon ganz gut vorstellen, soll im Prinzip alles abbilden, was KI-unterstützte Fahrfunktion angeht. Dabei geht es natürlich um Fahrerassistenz, dabei geht es auch natürlich um automatisiertes Fahren, soll noch stärker in Sicherheit, Fahrzeugsteuerung, soll KI noch tiefer integriert werden. Langfristig soll AI Drive in 90% aller künftigen Modelle zum Einsatz kommen. Da gibt's auch schon angekündigt einen Technologieträger, nämlich der Elgrand. Der Nissan Elgrand soll im Sommer in Japan auf den Markt kommen und soll dort die nächste Generation vom ProPilot bekommen. Also das soll im Prinzip so mal genau diese nächste Technologiestufe schon mal aufzeigen. Und das zweite ist Nissan AI Partner. Und AI Partner hat jetzt weniger Fahrfunktionen, autonomes Fahren und Co. im Blick, sondern ist stärker auf den Alltag gerichtet. Also es geht im Prinzip dabei um die Einbindung des Fahrzeugs in die Ökosysteme, ins tägliche Tun und Machen der Nutzer. Es soll also eine natürliche Integration des Autos in das Leben der Nutzer ermöglichen. So beschreibt Nissan das selbst. Also dieser KI-Ansatz, der soll eben im Zentrum dieser neuen Nissan-Strategie stehen. Yannick, ich weiß nicht, wie es dir geht. Neu ist das jetzt natürlich nicht. Man wird da auch so ein bisschen das Gefühl, natürlich auch nicht los, dass das jetzt auch ein bisschen Schlagwort droppen ist. Weil
keine Strategie eben, ohne KI, sagen wir mal so.
Eben, ja. Aber man versucht es natürlich schon durchaus mit einem gewissen eigenen Ansatz, weil man eben dieses Thema Kunde im Mittelpunkt, auch das ist nicht neu, auch das ist natürlich was viele OEMs immer stärker verfolgen und in den letzten Jahren vielleicht auch verstanden haben, dass der Kunde, derjenige, der das Auto kauft und nutzt, schon stärker im Mittelpunkt stehen sollte als der Ingenieur, der das Fahrzeug entwickelt. Ja.
Ja.
Aber man merkt eben jetzt Nissan an, dass man da sehr, sehr stark und sehr deutlich da jetzt die ganze Strategie drauf aufbaut. Ne?
Ganz interessant an der Stelle auch, das, was man auch noch merkt, was man ja normalerweise momentan auch bei allen sieht, ist, dass im Zuge der KI-Revolution man sich jetzt bei den Autoherstellern natürlich auch darauf konzentriert und es auch öffentlich kundtut, dass man auch in Sachen Produktion noch stärker auf KI setzen will, logischerweise. Und da ist ja das Schlagwort, was wir hier im Podcast ja auch schon häufig besprochen haben, das Thema humanoide Roboter, Physical AI. Das kommt jetzt bei Nissan, und da greife ich schon mal so ein bisschen auch vor auf das Thema Produktion nachher, auf das Produktionsmodell. Das ist jetzt nicht so sehr im Fokus. Also wie das sozusagen in den Fabriken dann auch gelingen kann, da Effizienzen zu heben. Und das ist ja auch das große Schlagwort und die große Mission bei Nissan, effizienter zu werden und sich da effizienter aufzustellen. Das ist jetzt nicht so der Schwerpunkt. Aber vielleicht kommt das ja noch im Laufe des Jahres bei Nissan, wenn man sich auch in Sachen Produktion da noch ein bisschen mehr aus der Deckung wagen möchte.
Ja, du merkst schon, dass das, was Nissan jetzt gerade verkündet hat, und es ist wirklich auch, nur mal eine kurze Transparenzoffensive, das ist, wir nehmen jetzt am Freitag den 17. auf. Ihr werdet es wahrscheinlich zum Großteil am Montag des 20. hören. Und die Pressemitteilung über die neue Unternehmensstrategie ist von heute. Ja, also das heißt, es ist wirklich auch noch ganz frisch, und man merkt, Yannick, und da hast du recht, man merkt schon, dass Nissan identifiziert hat, für etwas in Richtung Kunde für etwas anderes stehen zu müssen und zu wollen. Ja, und da vielleicht auch so ein technologisches Hintertreffen vielleicht auch ausgleichen zu wollen. Wir haben an vielen Stellen schon über unsere CCI-Studie gesprochen, die ja vielfach den Japanern auch kein extrem gutes Zeugnis ausstellt. Dafür, ja, dass es schon so eine Diskrepanz gibt zwischen einer ja klaren Hightech-Nation im Prinzip und Fahrzeugen, die dann aber lange Zeit diesem Anspruch nicht ganz gerecht geworden sind. Und man merkt jetzt schon auch jetzt mit diesem KI-Fokus in Richtung Kunde, eben genau nicht, wie du sagst, den KI-Fokus auch mal auf interne Prozesse gerichtet. Da wird sicherlich auch was gemacht. Aber was hier, glaube ich, wichtig ist, ist herauszustellen, was man tatsächlich an Innovationen in Richtung Kunde im Köcher haben möchte.
Absolut,
in den nächsten Jahren.
Sieht man ja auch an dem Namen der ganzen Strategie, Mobility Intelligence for Everyday Life. Also da geht es ja nun ganz klar um auch das Produkt, um die Neuaufstellung in Sachen Produktportfolio und wie man auch mit dem Kunden in Zukunft umgehen will, wie man sich auf den Märkten aufstellen will.
In Sachen Antriebe, und das ist jetzt auch spannend, wird man sich auch breiter aufstellen wollen, schon mit Fokus auf Elektrifizierung, aber auf einen klaren Übergang auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch, um ja der weltweit unterschiedlich schnellen Entwicklung der Elektromobilität Rechnung tragen zu können, eben auch mit einem breiten Portfolio an verschiedenen Antriebsvariationen rund um den Elektromotor, rund um die Batterie. Der E-Power-Antrieb soll zentral bleiben. Für alle die das vielleicht nicht wissen, eigentlich ein ganz innovatives Konzept von Nissan, was im Prinzip ein Elektroauto ist, aber ein Verbrennungsmotor ist im Fahrzeug schon noch vorhanden, um einen Generator anzutreiben, der dann die Batterie, aber auch direkt während des Fahrens den Elektromotor mit Strom versorgt. Das kann man also auch so ein bisschen als eine Variante vom Range Extender sozusagen kann man das verstehen. Das heißt, es bleibt die Elektrifizierung die große Säule. Man betont auch die Bedeutung dieser E-Power-Technologie als das, was man langfristig auch wirklich in den Fokus stellen will. Auch um den Übergang in die dann reine Elektrifizierung zu erleichtern. Aber man wird definitiv mehrgleisig unterwegs sein. Man setzt ausdrücklich nicht nur auf reine BEVs, sondern es sind auch neue Hybridsysteme geplant, Plug-in-Hybride, auch über Technologiepartnerschaften zum Beispiel, Range-Extender-Hybride über Partnerschaften. Also man will sich hier breit aufstellen, um auch im Bereich der Antriebe und sagen wir mal den Zukunftsantrieben, aber den einzelnen Weltmärkten und der Entwicklung und auch dem Kundeninteresse dort Rechnung zu tragen. Ja, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ne?
Und es ist auch so, dass das Modellportfolio, soweit ich das jetzt auch verstanden habe, auch ein bisschen eingedampft werden soll, dass man sich da doch ein bisschen stärker fokussiert, oder?
Ja, relativ deutlich sogar. Also Nissan will sein globales Angebot von 56 auf 45 Modelle reduzieren. Weniger profitable Modelle sollen entfallen. Und gleichzeitig sollen aber die Modelle, die übrig bleiben, mehr Antriebsoptionen haben. Ja, also das ist so ein bisschen das, da wird man sich ganz klar einfach konzentrieren auf das, was funktioniert und dann lieber einzelne Baureihen haben, um insgesamt natürlich noch ein höheres Absatzvolumen pro Modell, um eine stärkere wirtschaftliche Basis je Baureihe am Ende auch aufbauen zu können, um dann aber die einzelnen Baureihen, die man noch hat, mit mehr Optionen sozusagen ausstatten zu können. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und ich finde es jetzt auch ganz spannend, dass Nissan auch neue vier Fahrzeugrollen oder wie vier Fahrzeugklassen sozusagen vorgestellt hat. Das ist nämlich einmal Heartbeat. Das sollen genau die Modelle mit hoher emotionaler Strahlkraft sein. Das soll die Modelle sein, die wichtig sind für die Markenidentität, die Innovationskraft, die Technologieträger. Das sind im Prinzip also die die Flaggschiffe könnte man es jetzt nennen, das sind die Heartbeat-Modelle. Dann hat Nissan die Core-Modelle definiert und das sind die volumenstarken Modelle, die das globale Geschäft auch irgendwo stabilisieren sollen. Dann gibt's die Growth-Modelle. Das sind die für Märkte mit wachsender Nachfrage, also genau dort, wo man ja so diese typischen Emerging Markets sieht. Dort wird man dann mit den Growth-Modellen auf den Markt gehen. Und dann gibt es wiederum auch Partnermodelle, wo man weiterhin auch mit Kooperationen zusätzliche Marktabdeckung schaffen will. Jetzt mal Stichwort Kooperation, und ich habe es vorhin gefragt, wie oft kommt der Begriff Renault mindestens mal in der Pressemitteilung zur Strategie vor? Genau nullmal, ja, zero. Also mal insofern, auch das zeigt dann auch so ein bisschen, wie Nissan sich jetzt auch nochmal mehr Eigenständigkeit geben will. Wir haben über die neue Strategie von Renault schon gesprochen, wo genau das auch passiert ist, mehr Eigenständigkeit. Dort hat die Allianz nur noch eine ganz untergeordnete Rolle gespielt. Und hier in der neuen Strategie von Nissan spielt sie jetzt erstmal zumindest namentlich keine Rolle. Außer, dass es, wie gesagt, Nissan auch weiterhin noch Partnermodelle definiert, die man gemeinsam mit anderen OEMs, also über solche Entwicklungspartnerschaften dann eben auf den Markt bringt. Ja, das ist schon eine spannende neue Modelllogik, Heartbeat, Core, Growth, Partner, um dort eben dann die Abdeckung groß zu machen. Er hat natürlich auch gleichzeitig neue Modelle angekündigt, um diese Modelllogik zu unterstreichen. Zum Beispiel der neue Nissan X-Trail als neues globales Core-Modell. Der neue Nissan Juke als Core-Modell ist ja auch einer der Fahrzeuge, die ja weltweit gut laufen. Sieht man hier auf unseren Straßen ja auch ziemlich viele, neben dem Qashqai. Und dann aber natürlich auch Modelle wie der Xterra, das Heartbeat-Modell für die USA, also wirklich dann der Technologieträger für den US-Markt. Und spannend natürlich auch für alle, die es eher mit den sportlichen Fahrzeugen halten, eine Ikone, die da auch wieder auf den Markt kommt, nämlich der neue Nissan Skyline, also als sportlicher Heartbeat, als sportliches Heartbeat-Modell für Japan, Fokus auf Performance, fahrerorientiertem Charakter, also da als Technologieträger in diese Richtung. Ja, und das soll mal so ein bisschen unterstreichen, wo Nissan hingeht. Letzter Satz noch, auch Infiniti soll so ein bisschen wiederbelebt werden und soll auch weiterhin, ist auch weiterhin Teil der Wachstums- und Margenstrategie von Nissan. Da auch dort will man neue Modelle bringen, zum Beispiel den QX65, das SUV, und dann sollen weitere Modelle folgen, Mittelklasse-SUV, eine leistungsorientierte V6-Limousine. Also Infiniti soll nicht einfach nur Marke stärken, sondern soll auch wirklich zur Profitabilität als Premium-Marke des Konzerns beitragen. Also auch da wird Infiniti auch nochmal weiterhin eine Rolle spielen. Das mal so ein bisschen zusammengefasst, das, wo Nissan technologisch hin will, Yannick, bevor wir gleich auf die Themen Märkte, Produktion schauen. Aber zusammengefasst, KI einfach stark im Fokus, Kundenbedürfnisse sollen stark in den Fokus gestellt werden. Das heißt, man wird den Kunden, die unterschiedlichen Kunden, Anforderungen weltweit, was Antriebe, aber eben auch Nutzererlebnis angeht, wird man in der Modellpalette Rechnung tragen und stellt genau das jetzt in den Kern des eigenen Schaffens.
Ja, ich glaube tatsächlich, diese Produktstrategie ist das, was es sozusagen in dem ersten Angang zu dieser neuen Strategie wirklich das Interessantere ist, finde ich ehrlich gesagt noch, als das Thema KI. Ehrlicherweise muss ich auch sagen, finde ich das jetzt eher so an der Stelle wieder so ein bisschen, wir müssen es mit reinnehmen, und wir haben natürlich auch was in Richtung autonomes Fahren und wir haben ja einen Assistenten und so weiter, aber da muss ich sagen, das finde ich jetzt an dieser ganzen Verlautbarung, die gemacht wurde, jetzt nicht den spannenden Punkt. Das ist schon diese neue Produktstrategie, die sich ja nun ganz klar eben auch sozusagen marktorientiert und bedürfnisorientiert aufstellt und auch breit aufstellt, was das Thema Antriebe anbelangt. Also das finde ich den deutlich interessanteren Punkt. Und darunter liegend ist sozusagen auch eine neue Strategie, was die Märkte anbelangt. Du hast es ja schon anklingen lassen und auch was die Produktion, das neue Produktionsmodell des Ganzen ist sozusagen dem Ganzen als Basis niedergelegt. Und der Fokus verschiebt sich hier ganz klar eben weg von der Optimierung jetzt einzelner Modelle in den einzelnen Märkten, sondern wie bei anderen Herstellern ja auch gesehen, viel stärker in Richtung architekturorientierter Entwicklung. Konkret heißt das, Nissan wird künftig auch an gemeinsamen Fahrzeugplattformen, standardisierten Antriebssträngen und einer ja auch durchgängigen Softwareplattform arbeiten. Dinge, die natürlich andere Hersteller auch vor Jahren schon angegangen sind. Hier sieht man auch, dass Nissan bestimmt in bestimmten Bereichen auch sicherlich noch hinterherhinkt. Du hast es ja eingangs gesagt, das Thema Innovation, gerade was das Thema Software und so weiter anbelangt, da hinkt man sicherlich an einer oder anderen Stelle her. Jetzt will man das auch standardisieren und wirklich auch durchgängig für die ganzen Produktfamilien auch aufbauen. Produktdesign und Fertigung, das soll auch von Beginn an gemeinsam gedacht werden. Auch ein großer Trend momentan in der Automobilbranche ist das Thema Design for Manufacturing. Da machen viele gerade große Sprünge und denken, dass gerade wenn man guckt, wie auch Elektroautos gebaut werden und konzipiert werden, das muss man deutlich stärker zusammendenken. Und das will Nissan eben auch machen, mit dem Ziel höhere Qualität, bessere Kostenkontrolle und am Ende auch natürlich eine schnellere Produkteinführung im großen Maßstab. Also hier ganz klar Fokus auf Tempo und Skalierung über die verschiedenen Produktfamilien, die du ja schon beschrieben hast. Und die sollen ja künftig über 80% des weltweiten Absatzvolumens abdecken. Und industriell ist das natürlich auch hochrelevant, denn das Volumen pro Modell, das soll um mehr als 30% steigen. Dafür sollen auch die Entwicklungszeiten massiv gekürzt werden und massiv runterkommen. Da ist man momentan auch zu langsam unterwegs bringt Technologien noch nicht mit der nötigen Geschwindigkeit an den Markt. Also wie gesagt, weniger Komplexität, mehr Skalierung und auch deutlich mehr Flexibilität in der Produktion, um auch eben auf Marktschwankungen zu reagieren. Und eine vielleicht nochmal ein interessanter Fakt, der auch nochmal die Notwendigkeit dieses Restrukturierungsprogramms, das was jetzt angelaufen ist in den letzten Jahren und jetzt auch mit dieser Schärfung der Strategie auch nochmal klar wird. Nissan gehörte in den vergangenen Jahr zu den 5 Autoherstellern mit dem größten Minus beim globalen Marktanteil und auch im Vergleich zwischen 24 und 25. Und man muss dazu sagen, vielleicht noch in Klammern, Honda, Mercedes, Stellantis und Volkswagen, die gehörten auch zu dieser Gruppe. Also natürlich auch hier die großen Pötte der Industrie, den geht's jetzt im vergangenen Jahr auch nicht besonders gut. Konkret bei Nissan, auch nochmal, um das zu konkretisieren mit Zahlen, gingen die weltweiten kombinierten Verkäufe von Nissan und Infiniti um 4,4% auf 3,2 Millionen Einheiten zurück. Das war, wie gesagt, 2025 das zweitgrößte prozentuale Minus unter den 15 größten Autoherstellern weltweit. Also da sieht man auch nochmal die Notwendigkeit, jetzt da sich zu fokussieren, zu skalieren und sich auch darauf zu konzentrieren, was funktioniert in den verschiedenen Märkten. Also da sieht man schon hier, hat auch Nissan erkannt, dass man sozusagen an seinem Output, an der Art und Weise, wie man diesen Output herstellt, doch was verändern muss. Dann, und ich habe es gerade gesagt, Märkte, ein Stichwort, du hast es auch schon anklingen lassen. Auch hier gibt es eine Fokussierung. Man nimmt nämlich jetzt nicht, man sagt jetzt nicht, man will überall gleich gut funktionieren, sondern man fokussiert wirklich die drei wesentlichen Hauptmärkte von Nissan, und das ist natürlich der Heimatmarkt, Japan, das sind die USA und das ist China. Welche Überraschung an der Stelle. Europa interessanterweise nicht dabei. Die spielen nur eine untergeordnete Rolle bei Nissan. Wenn man sich die Marktanteile anschaut, dann ist das ja auch in gewisser Weise nachvollziehbar. Gehen wir mal einmal kurz die Märkte durch, um zu sehen, wo da die Schwerpunkte liegen, weil wie bei der Produktstrategie will man natürlich auch bei den verschiedenen Märkten bestimmte Aspekte vielleicht ein bisschen rauskehren, bestimmte Aspekte vielleicht nicht so sehr verfolgen. Japan, wichtigster Markt, der Heimatmarkt von Nissan, soll quasi so ein bisschen das Experimentierfeld auch für neue Technologien sein, unter anderem nächste Generation vom Nissan ProPilot im ADAS-System von Nissan soll dort ausgerollt werden. Neue Mobilitätsdienstleistungen will man testen. Also auch ein interessanter Schwerpunkt, den ja auch nicht mehr jeder OEM so in der Form verfolgt. Und man will natürlich gleichzeitig auch sein Kernmodellangebot nochmal stärken. Ab dem Geschäftsjahr 28 plant Nissan eine neue Kompaktwagen-Baureihe. Ziel ist es hier, den Absatz bis 2030 auf über 500.000 Fahrzeuge pro Jahr zu steigern. Und spannend auch hier der formulierte Markenfokus in Japan. Man will gezielt jüngere Käuferschichten tatsächlich ansprechen und man will auch langfristig irgendwie eine Relevanz, eine Emotionalität auch unter diesen jüngeren Käuferschichten erzeugen. Ich weiß nicht, Pascal, wie es dir geht. Nissan für mich immer auch so ein bisschen, natürlich gibt es da Modelle wie den Juke, der dann dieses jugendliche Modell, jugendliche Image schon überträgt, aber an sich finde ich, ist in meiner Wahrnehmung doch eine relativ konservative Marke, wenn man sich auch das Modellportfolio anschaut.
Ja, so ein Skyline würde ich schon gern fahren.
Ja, gut. Also hat sich Nissan schon emotionalisiert.
Also ich glaube, in so einem Skyline wirst du schon emotionalisiert, würde ich sagen.
Ja, also auf jeden Fall ist da jetzt im Heimatmarkt der starke Fokus drauf. Dann haben wir die USA und hier klang ja schon an, und das machen ja viele momentan, viele OEMs. Wir haben es in einer der letzten Folgen ja auch besprochen, als es ein bisschen auch um den Reset in Sachen Elektromobilität geht. Da geht es jetzt in den USA auch darum, zum einen zu lokalisieren, auch aufgrund der politischen Rahmenbedingungen, die dort momentan herrschen. Man setzt auf große Fahrzeuge und einen differenzierten Antriebsmix. Also ganz klar stehen hier auch weiterhin natürlich Elektrofahrzeuge im Fokus, aber vor allem auch natürlich die klassischen Fahrzeuge. Nissan Xterra hast du gesagt, mit V6 und neuen V6 Hybridantrieb, der Rogue Hybrid E-Power steht dort im Fokus. Wie gesagt, die V6 Motoren bleiben dort im Einsatz, wo sie Kunden auch weiterhin nachfragen. Und die Investitionen in Elektromobilität, in E-Fahrzeuge, die werden eben flexibel an die jeweiligen Markt- und Politiktrends angepasst. Also hier sieht man auch, dass man sich da breit aufstellen will, weil man eben sieht, dass das Umfeld für Elektromobilität momentan in den USA eben nicht so gut aussieht. Und du hast es schon gesagt, in den USA ganz speziell auch die Premium-Marke Infiniti soll dort mit neuen Modellen wiederbelebt werden. So, dann China, auch eine Schlüsselrolle, ein Schlüsselmarkt natürlich, wie kann es anders sein, aber nicht nur als Absatzmarkt, sondern so ein bisschen auch als globaler Entwicklungs- und Export-Hub. Bis 2030 will Nissan hier 1 Million Fahrzeuge pro Jahr verkaufen. Gleichzeitig wird China auch für Exporte in die ganze Welt genutzt. Der Nissan N7 geht von China nach Lateinamerika und in die restliche Asien-Region, der Frontier Pro nach Lateinamerika, Asien und Nahen Osten. Also man sieht, da ist China auch, wie gesagt, nicht nur in Sachen, wie man auch lernen kann, was die Entwicklungsgeschwindigkeit anbelangt, sondern auch so ein bisschen als Drehscheibe für den internationalen Export auch vorgesehen. Und soll sozusagen zwei Funktionen einnehmen. Zum einen vor Ort soll natürlich lokal weiterhin auch gewachsen werden. Also das Wachstum steht ganz klar im Fokus, aber auch der Ausbau des und vor allem der Export des globalen Angebots. Dann gibt es weitere Regionen, Mexiko, Nahe Osten, müssen wir jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen. Und auch Regionen wie Europa tatsächlich, Indien und Afrika sind ebenfalls natürlich Teil der Gesamtstrategie und die folgen auch dem neuen Portfolioansatz. Aber sie stehen nicht so ganz im Fokus wie diese drei von mir eben genannten Märkte. Also hier sieht man eben auch, dass man sich da wieder einer Refokussierung der Strategie, dass man da sich refokussieren will, aber sich auch ganz klar eben nicht so ein weltweites Einheitsrezept jetzt gibt, so wie es funktioniert schon, wir machen das alles überall gleich, sondern schon regional differenzieren will, ne? Hybrid-Strategie in den USA, Technologiefokus in Japan und Kostenentwicklungsthema und Exporthub in China. Also durchaus sehr pragmatischer Ansatz an dieser Stelle und auch nicht die Hochrisikowette an dieser Stelle.
Ja, das ist es für mich auch, was so ein bisschen unter dieser Strategie steht. Es ist ein sehr realpolitischer Ansatz, also ein sehr realitätsnaher Ansatz. Ja, wirklich, da hat man schon das Gefühl, und wir haben es gerade eben am Anfang so ein bisschen zum Thema KI gesagt, dass das einfach schon die Schlagworte hat, die man momentan fallen lassen muss. Aber nichtsdestotrotz muss man schon sagen, steht unter dieser Strategie ein nachvollziehbarer, es ist schon ein nachvollziehbarer Schwenk, der da gemacht wird.
Ja.
Der sich vor allem auch an den Realitäten orientiert, die es in der Welt momentan nun mal gibt, ohne da jetzt zu große Visionen oder Luftschlösser und Wünsche aufzubauen.
Ja.
Wenn ich es jetzt mal irgendwie bewerten müsste oder so ein bisschen so ein Fazit ziehen müsste, dann würde ich jetzt schon sagen, es ist ein bisschen Flucht nach vorne, ne? Aus einer Phase heraus, in der Nissan vor nicht allzu langer Zeit noch irgendwie auf der Suche nach größeren Partnern waren, um es irgendwie alles stemmen zu können, verkauft man jetzt oder stellt man sich jetzt hin und plant die riesengroße Hightech KI, sind der neue Partner im Alltag unserer Kunden. Da ist schon ehrlicherweise da ist schon auch ein bisschen eine Diskrepanz drin zwischen dem, wo man herkam, wie man bislang aufgestellt war und dem, wo man in Zukunft hin will. Think Bigs an sich ja immer gut. Und ich habe es gerade gesagt, vieles in der Strategie ist auch einfach sehr realitätsnah einfach auch aufgebaut. Ja, trotzdem muss man da ganz klar sagen, es ist für mich, es ist eine Flucht nach vorne und die muss man dann natürlich jetzt aber auch untermauern damit, dass man jetzt auch Fahrzeuge auf den Markt bringt, und da wird es am Ende natürlich gehen, Fahrzeuge auf den Markt bringt, die diesem Anspruch auch gerecht werden.
Ja, ich finde tatsächlich, was du sagst, diese Realitätsnähe, ist, sollte man schon nochmal rausstreichen. Das Ding heißt Vision, ne? Vision for Everyday Life. Sozusagen, aber für mich ist es eigentlich keine wirkliche Vision, sondern natürlich wirklich eine Fokussierung auf das, worauf es jetzt ankommt, auf das, was auch in den letzten Jahren nicht so gelaufen ist. Man hat zu viele Modelle, Entwicklung zu langsam, Kosten zu hoch, und das sind genau die Punkte, wo man jetzt einfach nachhaltig wachsen will oder sich verbessern will. Und das zeigt die Strategie eigentlich schon. Man muss es natürlich jetzt auch durchhalten, ne? Also man muss jetzt auch wirklich Disziplin haben, sei es beim Produkt, sei es Produktion, sei es, wie man den Markt steuert oder die Märkte steuern will, dass man das auch wirklich nachhaltig auch macht und jetzt nicht wieder, wenn sich jetzt im Markt da wieder Verschiebungen ergeben, da auch wieder sofort wieder die Axt ansetzt, sondern das muss jetzt auch zum Fliegen kommen und man muss da die Disziplin haben, das auch durchzuhalten. Das wird jetzt auf jeden Fall spannend sein zu sehen, wie das funktionieren kann. Aber ich glaube, es ist der richtige und notwendige Schritt an der Stelle.
Klar, wie immer interessiert uns, wie ihr das seht, wie ihr die neue Strategie von Nissan einschätzt. Kann Nissan damit sozusagen aufholen, überholen und in Zukunft wirklich hochinnovative und attraktive Fahrzeuge liefern? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe es aber eingangs auch gesagt, wir haben zum Ende hin auch noch eine kleine News im Gepäck, von dem wir uns gedacht haben, Yannick, dass wir die schon nochmal mitbringen wollen. Auch eine News, die zwar aus deutschem Hause kommt, aber schon in die asiatische Richtung dann aber doch ausschlägt.
Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall auch wieder eine spannende Meldung, die uns da jetzt sozusagen auch ganz druckfrisch reingeflattert kam. Denn Audi hat angekündigt, die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC nochmal zu vertiefen. Also man arbeitet ja schon länger zusammen natürlich. In China ist klar, muss man sich ja immer mit einem Joint-Venture-Partner zusammentun, um da auch auf dem Markt überhaupt ankommen zu wollen. Das wissen die deutschen OEMs ja nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon seit zwei Jahrzehnten oder mehr als zwei Jahrzehnten. Aber mit SAIC, da arbeitet man jetzt irgendwie seit 2024 nochmal konkreter im Rahmen auch einer eigenen Submarke zusammen, die wir hier im Podcast ja auch schon diskutiert haben. Die Submarke, wie heißt sie? Audi. Der Unterschied wird nicht sozusagen...
Du musst die Großbuchstaben schon aussprechen.
Die Großbuchstaben muss ich schon auch deutlich machen. Also ohne die vier Ringe, dann wird es nochmal deutlicher, die da gegründet wurde. Und im Rahmen dieser Zusammenarbeit, da will man jetzt das nochmal intensiver machen. Man will in den kommenden Jahren vier weitere gemeinsam entwickelte Fahrzeuge für den chinesischen Markt entwickeln. Zusätzlich planen die beiden Partner jetzt den Aufbau eines gemeinsamen Innovations- und Technologiezentrums in Shanghai. Das zeigt auch nochmal, oder das streicht auch nochmal, dass man da nochmal tiefer reingehen will, was viele innovative Technologiethemen, und das ist ja wirklich nun in China auch ein ganz entscheidender Punkt, dass man bei den neuen Technologiethemen vorne mit dran ist, sei es Elektrifizierung, sei es autonomes Fahren, sei es In-Car-Experience, das sind alles Themen, die in China wirklich, wirklich kaufentscheidend sind. Und deswegen will man da jetzt auch ein weiteres Zentrum aufbauen, um das auch nochmal zu intensivieren. Also zeigt nochmal, dass auch aus deutscher Perspektive jetzt in Asien bzw. in China da einiges passiert. Also ich weiß nicht, wie du das jetzt bewerten würdest, diesen Move, aber eigentlich ist es eine logische Konsequenz, dass man das nochmal intensiviert an der Stelle.
Ja, absolut. Und das unterstreicht natürlich auch, dass man selbst auch diesen Weg als den richtigen Weg einschätzt bei all dem, was man jetzt dann in den vergangenen Monaten schon beobachtet hat. Ich habe den Move, da eine eigene Submarke zu gründen und auch Modelle zu entwickeln, die deutlich näher am Interesse des chinesischen Kunden, der chinesischen Kundschaft sind, habe ich ohnehin als sehr positiv wahrgenommen, weil ich glaube, dass das notwendig ist. Die alten deutschen Premium-Fahrzeuge, das haben wir auch damals auch schon gesagt, es gibt da auch viele Zitate, so ein bisschen auch chinesischer Kunden in Umfragen, die dann lauten, irgendwie, das sind Autos, die fährt mein Großvater. Ja, also das heißt, man kam einfach mit diesem Appeal dort nicht mehr an, und spätestens dann, wenn Made in Germany, was die Qualität angeht, nicht, weil sie nachgelassen hätte, sondern weil vielleicht auch Qualität an der einen oder anderen Stelle dann doch zur Commodity wird. Spätestens dann, wenn man damit nicht mehr so knallhart punkten kann als Prestigeobjekt, dann wird es dann vor Ort dann vielleicht mit europäischen Modellen dann doch dünne. Ja. Also hat Audi erkannt, dass man dort mit der Submarke reingehen muss. Das fand ich schon immer den spannenden und vor allem auch aus meiner Sicht richtigen Move. Und dass sie da jetzt weiter einsteigen und irgendwie die nächste Stufe zünden, die ja sicherlich auch schon in der Schublade vorbereitet war, ist doch klar, dass das jetzt wahrscheinlich jetzt keine Überlegung ist, auf die man jetzt in den letzten 2 Wochen gekommen ist. Aber es hätte ja auch sein können, dass man eben sagt, ja, die Stufe 2 zünden wir natürlich auch nur, wenn Stufe 1 schon mal vernünftig angelaufen ist. Und das scheint dann offensichtlich der Fall zu sein. Ich denke, so kann man das interpretieren.
Das kann man auf jeden Fall so sehen, wenn man so ein bisschen auf die Zahlen schaut. Es gab ja über 10.000 Vorbestellungen, seitdem das Modell der E5 Sportback, das erste Modell aus sozusagen dieser Heirat, die da entstanden ist, 10.000 Vorbestellungen, das war schon mal ein guter Start. Erster Quartal, wenn ich die Zahlen richtig gesehen habe, eher jetzt bei Audi insgesamt so ein bisschen Absatzflaute, haben wir ja auch schon besprochen. Aber der E5, wenn man so nur auf die E-Autos schaut, der gehört da schon zu den wichtigsten Modellen, sozusagen relativ zu den Absätzen, die da momentan generiert werden. Also schon auch eine positive Entwicklung, die sich da anbahnt. Und das Ganze will man ja jetzt noch mal ein bisschen untermauern. Ne? Jetzt Ende April wird in Peking auf der Autoshow der neue E7X vorgestellt. Und Audi zeigt sich ja auch ganz optimistisch, dass das Modell auch noch mal einen zusätzlichen Push geben wird. Und wie gesagt, jetzt die Ankündigung, dass es da weitere 4 Modelle geben wird. Aber, und da muss man natürlich immer einschränkend sagen, der Markt, vor allem der BEV-Markt, der Markt für batterieelektrische Fahrzeuge, der ist in China sowas von hart umkämpft und volatil, wenn man sieht, wie viele Marken da quasi, ich will jetzt nicht sagen im Stundentakt hervortreten, aber schon regelmäßig auch wieder auf den Markt kommen und auch wieder verschwinden auf der anderen Seite. Ich habe eine Zahl gelesen, dass weit über 1200 neue Automodelle inklusive Facelifts im vergangenen Jahr auf den chinesischen Markt gekommen sind. Das ist natürlich schon gewaltig, was da gerade passiert. Und das wird auch für einen etablierten Hersteller wie Audi, in Europa natürlich vor allem, und etablierten Hersteller, aber auch in China ja schon viele Jahre dabei, das wird für diesen Hersteller nicht einfach werden, sich da sozusagen gegen den Wettbewerb zu stellen. Man muss natürlich da auch präsent sein in den Metropolen in China und auch die junge Käuferschicht, die sich dafür interessieren soll, ja auch wirklich auch sozusagen ansprechen. Und da gibt's ja nun wirklich viele gute, ich will betonen, gute Konkurrenten, die diesen Platz natürlich auch streitig machen.
So ist es. Aber dennoch spannende News auf jeden Fall. Werden wir weiter beobachten. Yannick, wir machen einen Strich drunter. Wir haben heute über die neue Strategie von Nissan gesprochen, genauso wie die weiterführende Strategie von Audi auf dem chinesischen Markt. Beides spannende Themen. Diskutiert gerne mit. Wir freuen uns immer drüber, über Kommentare. An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn ihr uns regelmäßig hört, gerne mal auf der Plattform, auf der ihr unterwegs seid, Apple, Spotify, gerne mal das Plus wegmachen, die Glocke wegmachen, wie auch immer das aussieht auf der jeweiligen Plattform, die ihr nutzt. Aber wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr uns auch wirklich folgt und nicht einfach nur verfolgt, sondern auch faktisch folgt. Das hilft uns natürlich auch.
Und gerade weil wir noch, eine Sache wollte ich noch erwähnen, bevor ich es vergesse, weil wir jetzt gerade, wie gesagt, beim Thema Asien, China waren. Wir wollen natürlich in einer der nächsten Folgen das Thema auch nochmal intensivieren und auch nochmal ein bisschen tiefer reingucken, was da eigentlich in China momentan los ist. Weil da gibt's, das ist ja kein Schwarz-Weiß-Bild, was da entsteht oder entstanden ist in den letzten Jahren, sondern da muss man schon auch nochmal differenziert drauf gucken. Und können das vielleicht auch mit einem Experten an dieser Stelle mal machen. Das werden wir uns auf jeden Fall für eine der nächsten Folgen mal vornehmen. Also auch da gerne dann mitdiskutieren und stay tuned an der Stelle.
So sieht's aus. Kommende Woche, so viel kann ich schon mal sagen, ist, oder wenn die Folge rauskommt, diese Woche ist Hannover Messe. Und das heißt, in der nächsten Folge werden wir natürlich auch mal ein wenig auf unsere Heimatmesse ja schauen, auf die Messe vor unserer Haustür. Also nächste Folge gibt's ein bisschen mehr Industriethemen.
Da freuen wir uns drauf.
Bis dahin, ciao.
Bis dann, ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.